Moin, also herzlich willkommen zu Folge 5 zu Swiss und Harms. Ich bin hier in Reit im Winkel, ganz unten in Süddeutschland. Und wo bist du?
Ich bin in Küche ganz oben, im fünften Stock. esse geil. Leckeren Pecorino-Käse. Ja. War beim Training, bin topfit. Guck mal. Kennst mich ja, ich bin eigentlich eher so ein zurückhaltender Typ, ne? Aber heute ist einfach wirklich ein bombastischer Tag für mich gewesen. Ich habe an allen Fronten, du weißt, wie ich das Wort Fronten liebe, abgeliefert, abgerissen. Und jetzt sitze ich hier und du erreichst mich beim Hitschreiben. Christian, das ist
geil. Ja, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir in die nicht jugendfreie Zone abdriften, ich bin nicht alleine, ich habe Mika auch noch hier, der wollte noch kurz Hallo sagen, bevor er mir Gute Nacht sagt.
Was geht?
Ja, hallo.
Hallo Mika, wie geht's? Alles cool?
Ja, mir geht's gut.
Ja, hier, wir sind die Skihasen, wir waren auch schon Skilaufen, es ist nicht mehr so viel Schnee hier, aber ein bisschen geht noch.
Ich dachte, ihr wärt in Österreich.
Ja, sag mal so, wir gehen in Österreich Skilaufen, wohnen aber in Deutschland. Das ist so krass an der Grenze. Ich war heute joggen und ich bin heute über die Grenze gejoggt. Und ich dachte auch, vorgestern bin ich beim Skilaufen über die Grenze gefahren. Da war da so eine Schranke, die offen war, die man theoretisch runter machen kann. Ich dachte nur so, Freunde, wie geil ist es, wie privilegiert sind wir, dass wir in der EU leben. Versuch du mal von Russland nach Finnland zu kommen mit Skiern.
Naja, also, so sind früher unsere Gebirgsjäger auch in andere Länder, ne? Also ich will das jetzt nicht ausführen, Christian, aber
ne? Nee, also genau. Also ich sage jetzt Mika, gute Nacht.
Ja, mach das.
Gute Nacht, Hase. Wir sehen uns morgen früh auf der Piste. So, Papa muss jetzt richtig fett Geld verdienen mit seinem Podcast.
Guck mal, ich muss dir kurz was über den Hustle erzählen.
Erzähl mal.
Ich hatte mir, also vielleicht kurz für die Leute, ich bin ein absoluter Tech-Bauer, wirklich vom anderen Stern. Und Pat hat mir dieses Mikro geholt, extra. Da steht auch Tech-Bauern-Mikro drauf. Und hat mir wie so ein Idioten gesagt, hey, dieses Programm lädst du dir runter, das ist eigentlich selbsterklärend. Dann habe ich es mir auf mein iPad geladen.
Aber du nimmst jetzt schon auf, ja?
Ja, ich nehme auch, ich hoffe.
Also okay.
Hey, gut. Die Überraschung wird am Ende auf uns warten. Und dann habe ich das iPad, wo ich das runtergeladen und schon ausgecheckt hatte, wo ich dir schon mal eine Demospur geschickt habe, so wird es klingen, du meinst, cool.
Ja.
Habe ich im Proberaum vergessen. Ich habe es mir jetzt auf meinen uralt Acer-Computer gezogen, ein anderes Programm, und es sieht ganz gut aus. Und hey, die Leute müssen auch damit klarkommen, dass wir beide einfach mies international unterwegs sind die ganze Zeit, beziehungsweise du und ich hier bei
in
mir in der
Deutschland.
Küche. Ja, in Deutschland. Also, und
ja, aber wenn du so einen geilen alten Acer-Computer hast, dann klingt das noch richtig geil analog. Der funktioniert auch noch mit Tonband. Der hat noch richtige Röhrensättigung.
Genau, der ist auch groß, ne? Also mit dem kann man auch so russische Raketen abschießen noch.
Krass, ja.
Gut. Das war für mich auch ausschlaggebend, warum ich dann damals im Jahre 1800 zugeschlagen habe.
Ja, es tut mir auch leid, dass ich so weit so viel weg bin. Aber ich glaube, das wird uns dieses Jahr noch häufiger passieren, dass entweder du auf Tour bist oder ich. Abgesehen davon haben wir uns dazu entschieden, der Podcast heißt jetzt Zwischen Tour und Angel. Genau. Und dann müssen wir dem ja auch mal irgendwie gerecht werden.
Ja, erzähl mir doch mal, Christian, wie geht es dir wirklich?
Mir geht es gerade wirklich richtig geil, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, ich kann so richtig entspannen nach langer Zeit, und ich habe mich auch davon frei gemacht, von diesem Zwang zu sagen, ich fahre in Skiurlaub, ich muss jetzt jeden Tag auf die Piste. Voll. Ich war heute überhaupt nicht auf der Piste, es war mir heute einfach egal. Ich habe heute wir haben hier so ein Chalet, so ein Haus gemietet, wir sind hier so family-mäßig mit 7 Leuten, so dass man mal richtig Familienzeit hat, und Tischtennisplatte im Garten und so, und Grill aufgebaut, und das ist irgendwie winterlich, aber noch trotzdem Sonne, und ich meine, du kennst das ja in den Bergen, und ich hasse es, wenn man Urlaub macht und dann macht man sich diesen Urlaubsdruck von wegen, man hat jetzt so und so viel Zeit und muss jetzt irgendwie so und so viel reißen und erleben, sondern ist mir alles scheißegal. Und dieses Gefühl ist mir jetzt mal alles scheißegal. Das hatte ich lange nicht, deshalb geht's mir richtig geil.
Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich so ein Fall von, kennst du auch die Shirts, ne, an der Raststätte, ein Scheißdreck muss ich. Vielleicht für den Urlaub als Motto-Shirt einfach nochmal gucken, dass du so ein Ding bekommst, Diggi. Ein Scheißdreck.
Ich fand ja immer ganz geil den Ausdruck, wer A sagt, muss gar nichts.
Ja, so.
Das fand ich immer.
Also, guck mal, ich bin neidisch. Du weißt ja, ich habe das schon erzählt. Ich habe ja jetzt mit ein paar Kumpels immer unseren Wanderurlaub im Herbst etabliert.
Du hast noch andere Freunde?
Naja, Freunde, Bro, ich gebe denen Geld, dass die mit mir rumhängen. Ne? Also,
okay, gut.
So, also, wie würdest du denn Freundschaft sonst, also, dass man sich mag tatsächlich oder so? Also, ich gebe denen halt Geld und ich hänge mit denen rum. Ich habe mit den Eltern das abgeklärt, dass sie halt mitkommen. Und ja, ich bezahle die. Und wir wollen dann immer im Herbst, machen wir auch immer so die Berge. Wir waren ja letztes Mal auch in Oberstaufen und sind auch immer in Österreich wandern gegangen. Mann, die Berge, weißt du, die Berge, die Wälder, die See, das sind einfach mystische Orte. Ne?
Und kannst du dich entscheiden, wenn du sagst Berge oder Meer? Weil für mich ist die Antwort klar, aber kannst du dich entscheiden?
Für mich ist das jahreszeitenabhängig. Also im Sommer zum Beispiel bin ich absolut eher am Meer. Und ich finde so Richtung Herbst, weißt du, auch wenn das Wetter mal ein bisschen anfängt, bockig zu werden, dann finde ich die Berge einfach unschlagbar.
Also ja, aber stell dir mal vor, jemand kommt, sagt jetzt, pass auf, Lebensabend, ja?
Ja.
Und du kannst dich nur entscheiden, Haus in den Bergen oder Haus am Meer oder am See?
Ich glaube, da würde ich schon ans Meer gehen.
Ja, ist bei mir auch so.
Ja, würde ich schon ans
Meer gehen. Irgendwas zieht mich immer an die See, ich weiß nicht, es ist
ja,
einfach.
Ja, ich bin ja auch, ja. Das weißt du ja auch aus familiären Gründen, auch immer jedes Jahr ein bisschen länger in der Türkei. Ja. Mann, und das muss man schon sagen, ne? Diese Ägäisküste da, alles südlich von Izmir, Kuşadası, die Ecke, das ist schon ein, Mann, das ist schon ein geküsster Fleck Erde auch. Und das Wasser ist einfach traumhaft. Und ich bin ja auch, also, ich, ne, also Martin zum Beispiel ist gerade hier in Thailand und lässt sich richtig gut gehen, aber ich muss immer gar nicht so weit reisen, weißt du? Ist ein bisschen mein Gefühl auch. Ich
muss mal nach St. Peter fahren oder nach Scharbeutz oder wie gesagt, ich bin gerne auf Sylt so.
Ja.
In der Natur nicht. Also Schickimicki ist mir egal, sondern ich meine halt wirklich Dünen und Strand und Sand.
Ja.
Das ist einfach geil.
Deswegen, also das Meer hat einfach, ja, auch was ist, wie gesagt, ist auch ein mystischer Ort und
aber weißt du, was ich dich noch nie gefragt habe?
Was denn?
Ich weiß, du kommst aus der Schweiz und bist in Hamburg groß geworden, aber ich habe noch nie dich gefragt, seit wann bist du überhaupt in Hamburg?
Ja, ich bin hier geboren, ne? Also
du bist hier geboren. Ach, Eltern sind, also dein Vater ist Schweizer. Ich dachte,
mein Vater war Schweizer und ist als Schauspieler hergekommen. Also mein Vater ist...
Ah, ich dachte, du bist da geboren und bist als junger Kerl hier rüber.
Nein, mein Vater ist...
Geflüchtet.
Ich war ein Flüchtlingskind aus Saint-Tropez. Nee, ich bin tatsächlich... Mein Vater ist an die Schauspielschule in München gegangen damals. Riesendrama, konservative Schweizer Familie und der Sohn will Schauspieler werden. Wurde dann an dieser ultra schwierigen oder sehr renommierten Falkenberg-Schule damals angenommen und ist dann am Schauspielhaus gelandet in Hamburg. Und da hat er meine Mutter kennengelernt, die da auch war. Und so haben meine Eltern sich kennengelernt. Und ja, ein Jahr später war meine Mama schwanger und meine Mutter war, seit sie 15 ist, in Hamburg. Und also genau, streng genommen bin ich kein Ur-Hamburger, ne? Du weißt, man ist erst ab der dritten Generation Hamburger, das heißt...
Ah, ist das so?
Ja, meine Tochter ist dann Hamburgerin.
Okay, so. Dann bin ich auch kein Ur-Hamburger, weil mein Vater kommt aus Dessau.
Dessau!
Ja, und meine Mutter aus... Fuck, es ist nicht Chemnitz, es ist... Ich reiche es nach.
Du bist ein Ostdeutscher im Herzen.
Naja, ne? Quasi. Also meine Eltern sind beides Kriegskinder. Mein Vater ist 40 geboren, meine Mutter 43 und sind im Krieg geflüchtet. Krass. Richtung Norden.
Krass.
Richtung Hamburg, weil sie dachten, da passiert nichts. Und dann wurde Hamburg ja komplett zerbombt.
Ja.
Und sie haben es aber überlebt und haben sich dann an der Nordseeküste in Büsum kennengelernt, als meine Mutter...
In Büsum, da war ich gerade letztens, das habe ich dir erzählt, ne, mit den Jungs.
Genau. Genau. Geil. Als meine Mutter 18 war, mein Vater 21.
Krass.
Und dann haben sie geheiratet 2 Jahre später, weil man durfte damals erst, wenn man volljährig war, irgendwie zusammenziehen oder so, es sei denn, man heiratet. Man war volljährig erst mit 21.
Krass.
Und die wollten aber zusammenziehen, also haben sie so früh geheiratet. Und genau, feiern jetzt dieses Jahr 60. Hochzeitsjubiläum. Ich weiß gar nicht, was das für eine Hochzeit dann ist. Keine Ahnung, Holzhochzeit oder Diamant.
Der Holz.
Diamant mit Herz.
Ja, ey. Bei uns Norddeutschen sagt man Maschallah. Ne? Also,
genau.
Wirklich, ich freue mich ganz doll. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und man muss sagen, das sind auch noch diese, ich habe das Gefühl, heutzutage, dadurch,
dass... Cottbus, meine Mutter ist Cottbus.
Okay,
Cottbus,
cool. Cottbus. So, ja, okay, ja, so. Dadurch, dass Leute so, weißt du, dass es so leicht ist, neue Menschen kennenzulernen und irgendwie die Menschen irgendwie so, weißt du, Liebe ist so schnell zu bekommen, auf eine Art und Weise. Und dadurch sind die Menschen so, also ich kenne so Pärchen, bei denen läuft 2 Jahre alles super und dann gibt es den ersten Streit und das halten die nicht aus. Weißt du, die ersten Komplikationen, da wird sich gleich getrennt und das ist noch so diese alte Generation, weißt du, also so besonders, wenn man heiratet, man sagt so, ey, durch dick und dünn, ne, durch
gute... Ja, man hat sich auch damals anders committed, ne, also ich habe mal einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass durch diese Tinder-Generation und dieses, wir fangen halt mal irgendwie was an und dann irgendwann fängt man an zu definieren, was man hat, das hat zwar eigentlich auch was ganz Schönes, aber dieses Commitment von Anfang an, dass man jemand sieht und erkennt, das ist irgendwie meine Person, diese Frage... Klingt das so doof, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Die gibt's heute gar nicht mehr so richtig, sondern man lernt sich halt irgendwie kennen, meistens online, man fickt halt ein bisschen und irgendwann fragt man sich, müssen wir halt jetzt der ganzen Sache einen Namen geben oder nicht und ist da Liebe oder nicht? Ja. Das hat sich total gewandelt und bei meinen Eltern war das so, das stellte sich nicht die Frage, die haben sich kennengelernt und dann war klar, das ist es irgendwie und das war's dann.
Ja, ja. So. Ja, wenn durch das Ficken was entsteht, dann muss man sich echt immer Gedanken machen, müssen wir dem jetzt einen Namen geben?
Genau, was ist das für eine Beziehung? Was ist das, was uns verbindet? Ist
ich meine,
Lust
was,
oder?
Okay, ey, mein Joke ist hier, fuck, Bro.
Was dabei, ach so, du wolltest einen Witz machen, ich war
was nicht ganz dabei ernst, entstanden, ja, du bist so ernst. In den Bergen wirst du immer so ernst, ne? Was entsteht in meinem Ficken? Da entstehen Kinder und ich wollte jetzt hier einen kleinen Joke machen, aber gut. Christian, ey.
Na, sie meinte halt irgendwie damals so, ey, nicht das andere Loch, da wird man schwanger von und zack, ist passiert.
Ja, also guck mal, worüber ich mit dir heute reden will. Ich habe mir Gedanken gemacht, natürlich. Du weißt ja, wie quengelig ich war, dass wir zu so...
Sorry, darf ich ganz kurz eine Sache, die ist mir total wichtig, weil ich habe ein paar Nachrichten bekommen, von wegen, ich würde immer so viel von Mika erzählen, ob der das denn will. Und ich wollte mal ganz kurz sagen, dass ich natürlich auf sowas achte. Mein Sohn ist, der wird bald 13 und natürlich frage ich den, ob der in diesem Podcast thematisiert werden will. Und der hat mir genau gesagt, was er okay findet, was ich erzähle und was nicht. Und ich meine, bei Rosa ist es so, die ist halt kleiner, da musst du mit deinem gesunden Menschenverstand arbeiten, aber so ein fast Teenager kann man halt fragen. Deshalb nur mal für die Leute da draußen, geht bitte davon aus, wenn ich was von meinem Sohn erzähle, dann findet er das cool und ich weiß genau, wo da die Grenzen sind. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, weil ich
ein paar Nachrichten bekommen habe. Bei Rosa hoffe ich halt ganz stark, dass sie endlich mal jetzt mit 4 anfängt, ihren TikTok-Account mal ein bisschen zu pushen.
Ja, das sehe ich auch
damit
so.
Ich
folge ja schon.
Damit man da die ersten Gelder mal auch reinbekommt, das habe ich ihr nämlich auch also wirklich deutlich gemacht. Ich so, wenn du 10 bist, will Papa nicht mehr arbeiten. Haben wir uns verstanden. Sieh zu, dass du da dein TikTok-Game lernst, mal ein paar Tänze auswendig. Irgendwie, wir müssen da jetzt mal ein bisschen was pushen.
Und Kampfsport.
Kampfsport. Genau, und da kommen wir...
Aber das wollte ich nur kurz sagen.
Sorry. Genau, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, was ist... genau, ich war ja ein bisschen quengelig, weil ich dachte, boah, so spät, der Christian, den ganzen Tag auf der Piste und ich hier, ne, unter Tage muss arbeiten und dann abends will er noch Podcast machen. Aber... Ich war gerade beim Sport und ich bin da weggegangen. Ballett, genau. Und ich wollte mit dir über eine Sache reden, die uns betrifft, glaube ich, als Menschen, die selber über andere Menschen denken und reden. Und natürlich auch irgendwie uns als Person betrifft, die auf eine gewisse Art und Weise in einer Öffentlichkeit stattfinden, vielleicht mehr als andere. Ja. Und zwar mache ich ja, das weißt du ja, ich mache ja seit ein paar Monaten wieder Kampfsport, Ballett. Und das mache ich in einem Verein, in dem sehr viele Polizistinnen sind. So. Das war mir nicht so bewusst, dass das so ist. Hätte ich mir, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall war mir das nicht so bewusst. Und das ist voll krass, weil ich da
jetzt... Du hast dich in eine Polizistin verliebt, sowas kannst du mir privat erzählen, aber doch nicht
hier, Alter. Ja, das ist doch, hallo, das geht's noch schöner. Okay.
Noch... beim auf die Fresse hauen.
Ja, der Zink, ja. Die Zinkerzecke und die Politesse. Nee, ich,
ja, geil.
Also genau, ich mach da Sport und
ja.
Ey, ich habe da echt richtig nette Leute kennengelernt. Ne? Und ein paar von denen wissen auch, wer ich bin und was ich mache und wie ich mich in der Vergangenheit über die Institution Polizei geäußert habe. Und gehen da aber sehr sportlich mit um. Und es sind so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ich kenne aus meiner Kindheit so, kennst du diese Mecker, diese alten Meckerbullen, dieser alte Wachtmeister, der immer nur so, immer nur am Stänkern ist, mit dem du gar nicht reden kannst, der irgendwie...
Ja, natürlich, so wie der Hausmeister in der Schule.
Genau, so ein Kackvogel einfach nur ist. Und das sind hier so junge Leute, Mann, die sind echt witzig zum Teil. Und da ist mir bewusst geworden, was für ein, ja, also wie sehr ich Polizisten als Menschen über lange Zeit entmenschlicht habe. Ne?
Durch deine Vorurteile generell.
Genau, also es sind natürlich nicht nur Vorurteile, es sind auch Sachen, die mir passiert sind. Ne? Also ich...
Ja, klar, aber wenn du quasi von Sachen, die dir passiert sind, bei anderen Polizisten verallgemeinerst, dann vorurteilst du ja quasi auf individuelle Menschen, das meinst du.
Genau, genau. Ich bin natürlich trotz alledem der Meinung, dass im Großen und Ganzen Leute, die zur Polizei gehen, schon eine gewisse Affinität zu Waffen haben, eine Affinität
zu Macht.
Genau, Macht ausüben zu können und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht nur so. Ne? Und ich habe echt richtig coole Leute hier getroffen und bin so überrascht, wie sympathisch mir die sind. Und das Krasse ist, genau, in meiner Vergangenheit habe ich halt zum Teil auch Freunde von mir, auch wir in der Gruppe, ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich erinnere mich noch zum Beispiel auch an G20, das war mit so eine der Höhepunkte meiner Polizeiaversion. Da war diese Welcome to Hell-Demo.
Und ja, da war ich auch.
Genau, ne, und da waren ja, haben die ja gleich Wasserwerfer aufgefahren, wie die Blöden. Und weil sich dann 20 Leute irgendwie ihren Mundschutz nicht abgezogen haben, sind die da halt reingebrettert. Und ich erinnere mich...
Blind reingekloppt halt, ne?
Genau, und ich erinnere mich dann an einen Zugführer, der nachdem das da einmal sich voll die da in die Masse reingehauen haben, der auf der Kreuzung stand, ich glaube, es war jemand aus Sachsen-Anhalt oder Sachsen, es war auf jeden Fall ein ostdeutscher Zugführer, und er schreit so, seht ihr, wie wir diese Fotzen hier gefickt haben, bla, die können gar nichts. Ey, und wir standen da, und dann hab irgendeiner geschrien so, boah, du bist ja ein richtig geiler Typ, ne? Und dann haben wir so angefangen, so den auszulachen und so höhnisch zu applaudieren, und er so, ja, ihr seid die Nächsten, und ich dachte so, wow, du bist hier auf Arbeit und du kriegst es einfach nicht hin, deinen Hass auf Linke, auf Demonstranten irgendwie einfach so professionell wenigstens zu behandeln. Und das sind so ein bisschen...
Ja, oder vielleicht den gar nicht zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich bin hier gerade für die Sicherheit zuständig, das heißt die Sicherheit aller.
Genau, und das war so für mich so, das hat aber das sehr gut irgendwie auch dargestellt, wie immer mein Gefühl dem gegenüber ist. Und ich habe jetzt darüber nachgedacht, in dem Moment hat der uns als Demonstranten natürlich auch entmenschlicht, ne, so, er hat uns nicht wie Menschen behandelt. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder Polizist als Mensch ein Arschloch ist, entmenschliche die auch. Auf der anderen Seite muss man, finde ich auch, wenn man drüber nachdenkt, es gibt den Menschen immer zweimal. Einmal als Privatperson und einmal als Teil des Rudels. Und die Institution Polizei, die sehe ich sehr, sehr kritisch nach wie vor, weißt du? Also ich finde eine Institution, die so viel Macht und Verfügungsmacht und Gewalt ausüben kann, die sich selber überwacht, das ist ein Witz.
Ja, das ist, du hast halt keine Überwachungsinstanz, es gibt keinen Vorstand oder keine Gewerkschaftsaufsicht oder so.
Nee, es gibt die Interne und es ist halt, also das ist so witzlos.
Ja, aber
als Finanzamt...
Du kannst als Privatperson ja niemand anrufen und sagen, ich habe Stress mit der
Polizei,
das
ist so, als wenn das
nicht die Polizei an.
Es ist so, als wenn das Finanzamt mich irgendwie sagt, ja, wir prüfen dich jetzt. Und ich so, na, müsst ihr nicht. Hier, meine Mutter checkt das nochmal durch. Macht euch keine Sorgen.
Ja, kein Bock.
Und ich glaube... Ich bin auch niemand, der glaubt, oh, wir brauchen Anarchie, weißt du, weil dann wird es auch das Recht des Stärkeren. Und ich glaube, es muss schon so etwas wie eine Ordnungsinstanz geben. Aber ich glaube, die Lösung kann nur sein, dass es eine unabhängige Behörde oder ein Gremium gibt, das sich aus wie so ein Schöffengericht, weißt du, aus den verschiedensten gesellschaftlichen, weißt du, hier die Hausfrau, der Rentner, die Juristin, die nicht mehr arbeitet, ein Polizeiwache, also verstehst du, so ein buntes Potpourri der Gesellschaft, an die man sich wenden kann als Bürger, weißt du? Also wenn
es gibt tatsächlich ja Nationen, die haben verschiedene Polizeien für verschiedene Anlässe, also ob nur Amerika oder auch Italien, ne? Da hast du die Polizei und die Carabinieri und so, aber ich glaube, da kommst du auch nicht weiter als einzelner Bürger. Sagen wir so, das System ist schon da, dass es aufgesplittet ist und nicht wie bei uns sehr, sag mal, monopolistisch. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast niemanden, den du fragen kannst, wenn dich die Polizei fickt.
Genau, und es ist halt, also, verstehst du, das ist ein Stück weit auch verständlich, ne? Du pisst natürlich nicht deinem eigenen Laden ans Bein. Und ja. G20 war da halt auch einfach, also, wir beide haben das gesehen, wie da reingehauen wurde. Und wenn man dann hört, dass es einfach irgendwie 50 Verfahren eröffnet wurden und alle fallen gelassen wurden und du findest Berichte über rechte Chatgruppen, in denen die Leute da waren, und da passiert einfach nichts, dann muss man halt schon sagen, ey Leute, dann wundert euch nicht. Ne? Dann wundert euch nicht, dass man der Polizei skeptisch gegenübersteht, dass es vielerorts auch in Hass richtig umschlägt.
Hast du das mal angesprochen bei deinen TrainingspartnerInnen?
Naja, ich verarsche die, ne? Also ich verarsche die, wenn dann, da gibt es ja auch immer so diese Puppen, mit denen man so ein bisschen dieses Ground and Pound übt und dann trete ich diese Puppen gegen den Kopf und sage, Polizei Hamburg, bam. Das ist natürlich, wie gesagt, verstehst du, es ist ja wie immer, wie bei allem, ne? Wenn man sich kennenlernt und wenn man eine Brücke findet und die ist für mich meistens der Humor, ne? Deswegen halte ich von dieser Pseudo-Ernsthaftigkeit in solchen Diskursen auch immer gar nichts, ne? Und auch ich glaube, dass ein gesunder Humor immer Brücken baut, ne? Und wir immer, wenn wir lachen können zusammen übereinander und miteinander, über den anderen, über mich, dann werden immer Grenzen gebaut. Deswegen, weißt du, halte ich auch bei diesen ganzen Themen
Brücken gebaut, meinst du?
Ja, genau. Also genau. Was habe ich gesagt?
Mit Grenzen gebaut, aber
Brücken. Ach sorry, das ist so als Deutscher ist das so drin, dieses Grenzenbau-Ding.
Ja, natürlich.
Nee, und auch bei den ganzen Diskussionen, Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort, ich glaube, wenn uns da manchmal ein bisschen mehr Humor auch wir uns gegenseitig erlauben würden, weißt du, und es nicht so bierernst, wertend, moralisierend immer wäre, sondern mit ein bisschen Humor, ich glaube, wir würden auch viel weiterkommen. Und ich glaube, es würde ein viel schönerer Diskurs sein, als es jetzt manchmal ist, weil er so verbittert, so verfeindet geführt wird.
Aber das Ding ist ja ganz grundsätzlich, also ich muss dazu ein paar Sachen sagen. Einmal zu Vorurteilen generell, aber einmal auch das zum Unterschied Institution und Privatmensch. Also zum Beispiel, ich habe ein riesengroßes Problem nach wie vor mit der Institution oder mit institutionell geführten Religionen und der Oppression, die stattfindet, also sexuelle Oppression oder Machtapparat durch Angst, gerade Katholizismus zum Beispiel. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit jedem Katholiken ein Problem haben muss, wenn er durch seinen Glauben glücklich wird und mich in Ruhe lässt und versucht, mich nicht zu bekehren, ich nicht versuche, ihn zu bekehren. Und ich als atheistischer Agnostiker, was eigentlich das Offenste ist, was du sein kannst, dass ich sage, ich glaube nicht an Gott, aber ich behaupte nicht, dass es ihn nicht gibt, ich behaupte nicht, dass ich es weiß, muss ja auch so offen sein, zu sagen, ich gehe auf jeden Menschen zu und sage, ey, ich lasse dir deine Religion. Und so ähnlich sehe ich das auch mit dem Polizeiapparat und dem Polizisten als Individuum, dass ich natürlich ein Problem haben kann mit der Institution, ich aber nicht den Privatmensch als solches dafür verteufeln muss, so. Das ist das eine. Und das andere, was Vorurteile generell angeht, was ich gelernt habe über die Jahre, und zwar ganz, ganz hart gelernt habe, was heißt, oder ich lerne es immer noch, weil ich immer noch den Fehler mache. Ich habe 15 Jahre lang an der SAE in Hamburg, also hier Tontechnik, Uni im weitesten Sinne, doziert und hatte, keine Ahnung, 2000 Studenten in den Jahren. Und jedes Mal, wenn so ein neuer Kurs anfing mit 30 Leuten, 20 Leuten, 50 Leuten, waren da ein paar Nasen dabei, die ich aus welchem Grund auch immer am Anfang dachte, das sind voll die Honks. Ich fand die voll scheiße. Was tierisch unprofessionell ist als Dozent und auch total asozial von mir als Mensch. Und ich immer festgestellt habe, die ich am Anfang am blödesten fand, die waren hinterher die coolsten Typen. Und von denen, wo ich hinterher dachte, das sind die coolsten Typen, die waren am Ende teilweise die richtigen Wichser. Und ich mir immer dachte, ich muss doch langsam mal dazulernen. Alle halbe Jahr beginnt ein neuer Kurs und ich mache den Fehler immer wieder. Und das nächste Mal, neulich ist es mir auch klar geworden, wir waren jetzt ja beim Eurovision Song Contest, waren letztes Jahr bei dem Vorentscheid als Band, wo wir ja gewonnen haben, zum ESC dann gefahren sind. Dieses Jahr waren wir auch wieder beim Vorentscheid, einfach nur in der Fernsehsendung. Beide Male war Florian Silbereisen da. Und ich fand den Typ einfach aufgrund der Art und Weise, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, wie er da so redet und wie er da so steht, ich fand den immer so ätzend. Und ich dachte, es muss ein richtig ätzender Kackvogel sein. Mann, der Typ ist einer der nettesten und geradesten Menschen, die ich kennengelernt habe im Showbusiness. Ich kann jetzt nichts sagen über seine Einstellung, über seine Werte, so nah sind wir uns ja nicht gekommen. Aber einfach so im Umgang, Backstage muss ich sagen, da hat der mir was vorausgehabt. Der ist nämlich auf mich zugegangen mit vollkommener Offenheit und Freundlichkeit, während ich auf ihn zugegangen bin mit dem Gefühl, oh Mann, da ist der Schwuljan Silberständer. Und ich dann gemerkt habe, scheiße Mann, er ist gerade cool zu mir und ich eigentlich nicht zu ihm. Was bin ich denn eigentlich für ein Arsch? Und ich predige immer Offenheit und Empathie und sowas und schaffe es dann teilweise einfach selber nicht und da ärgere ich mich so und eigentlich darf ich das gar nicht sagen, aber vielleicht muss ich es einfach sagen, um auch den Leuten klar zu machen, egal wie viel ich das predige, ich renne immer wieder selber in diese Vorurteilsfalle und zwar richtig doll, obwohl ich es nicht will und obwohl ich mir dessen bewusst bin, dass Menschen sowas machen und ich auch und ich will das nicht machen.
Aber ich glaube, dass das, also ich glaube so Themen, also wie Rassismus, ich glaube, jeder Mensch hat ein Stück weit Vorurteile aufgrund von Sachen wie Rasse und so weiter und so fort. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube,
ja, je nachdem, wie du aufwächst, du kannst gegen gewisse Sachen einfach gar nichts tun.
Nein, also
du musst selber aus dir rausprügeln über die Jahre.
Guck mal, ich glaube nicht, dass du das rausprügeln musst und kannst. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir dessen bewusst bist, weißt du? Also, dass du dich einfach selber dabei beobachten kannst und sagen kannst, ey, hör mal zu, keine Ahnung, hier sind jetzt gerade drei Sinti und Roma mit mir im Bahnabteil und du bemerkst, wie du auf einmal so deine Umhängetasche nach vorne nimmst oder so, weißt du?
Ja.
Und bemerkst dabei so, ey, das ist so ein irgendwie so ein eingepflanzter, tiefer Gedanke, so, ey, die könnten jetzt
klauen. Du hast gelernt, dass es Taschen gibt.
Die könnten jetzt klauen. Und dir bewusst zu werden, ey, was für eine wertende, ekelhafte Aussage das ist, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, sich mit all seinen Vorurteilen und mit all seinen Fehlern und so weiter und so fort, sich selber nicht auf den Leim zu gehen. Weißt du? Weil das machen wir die ganze Zeit. Wir gehen uns selber auf den Leim. Und ich glaube, wenn du das reflektierst, weil, also auch diese ganzen Leute, die immer sagen, ich habe keine Vorurteile gegen jeden, niemanden und so, das sind oft die Schlimmsten, weißt du? Also es sind oft die Schlimmsten. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie dieses Zitat, so, weißt du, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und jeder, der behauptet, dass er irgendwie unfehlbar ist, das sind meistens die, keine Ahnung, die keine Demut ihrem eigenen Charakter gegenüber haben. Weil wenn du deinem eigenen Charakter gegenüber Demut hast, dann weißt du, ey, ich habe Vorurteile, die sich aus ganz vielen Sachen zusammensetzen und ich bin nicht perfekt und so weiter und so fort. Und es geht nur darum, sich dabei zu reflektieren. Und da ist noch eine Sache, die ich auf das, was du vorhin gesagt hast, kurz eingehen wollte. Katholizismus und so weiter und so fort.
Ja.
Wo mein Problem halt immer anfängt mit Menschen, ist, wenn die entweder mich oder sich selber nur über eine Sache definieren. Also, keine Ahnung. Swiss ist nur der Musiker. Chris ist nur der Typ, der sich schminkt. Ich bin nur die Transperson. Ne? Also, das und das ist meine Sexualität. Das nervt mich zum Beispiel extrem. So, ne? Also, weil ich immer denke, so, okay, ist doch kein Problem. Hauptsache, du fühlst dich wohl als die Person, die du sein möchtest.
Das sind wir wieder bei verändere dich, ne? Ja, also du kannst ja auch immer alles sein.
Aber mach es doch nicht zu deinem einzigen Attribut. Weißt du? Also manche Leute stellen so dieses Ding so ins Schaufenster, wo ich denke, okay, ist in Ordnung. Du hast das Gefühl, du bist im falschen Körper. Das ist für mich total in Ordnung. Das ist für mich kein Problem. Und wenn du möchtest, dass ich dich, du als Mann geboren bist und ich dich als sie anspreche, das ist für mich kein Problem. Ich habe damit kein Problem. Aber bitte, lass uns doch eine andere Ebene finden, die sich nicht nur darum dreht. Weil ich will auch nicht, dass es sich nur um meine Heterosexualität dreht. Oder weißt du, verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber Social Media macht uns das ja auch vor, dass wir uns zu kategorisieren haben. Du legst dieses Profil an und es verlangt quasi von dir, dass du schon mal ein paar Sachen zu dir sagst. Ich glaube, das macht es auch nicht einfacher in so einer Gesellschaft, sich nicht so zu kategorisieren zu wollen, das Gefühl zu haben, man muss das machen, aber das ist aber wahrscheinlich auch ein Thema für sich.
Dann gehst du doch auch wieder dir selber auf den Leim und der Geschichte. Ja, und ich finde, diese Art der Reflexion, die müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben, weil der Mensch ist so vielseitig, hat so viele Dimensionen und natürlich ist auch die Sexualität eine davon und der Glauben und was auch immer. Ne? Mich nervt es auch tierisch, wenn Leute so mit ihrer Nationalität so rumnerven. Ja, Bro, okay, du bist stolzer, das und das. Ne? Also werde ich immer gefragt, du bist ja nur gegen Deutsche. Nein, ich finde alles scheiße. Bro, ich find Flaggen scheiße, Digga. Was nervt ihr mit euren scheiß Flaggen so rum? So, weißt du, also...
Es geht mir die Diskussion, das müssen wir irgendwann mal bitte separat thematisieren, weil wir mit dem Thema Flaggen gerade beim ESC auch so viel Erfahrung gemacht haben. Ja. Da müssen wir mal, das ist aber ein Thema für eine ganze Stunde.
Ich finde das kacke. Ja. Und ich find's kacke, wenn Leute so, ich bin stolzer dies und stolzer das, Mann. Dicker.
Aber dürfen wir mal, ich würde gerne mal kurz nochmal zum Thema Vorurteile, so Butter bei die Fische. Ich habe es bei dir auch nicht geschafft, ohne Vorurteile. Wir sind ja damals irgendwie so zusammengewürfelt worden von, ich weiß nicht, wie kam das nochmal? Wie kamst du zu mir ins Studio gesprungen?
Es ging darum, dass ich einen Feature-Part aufnehmen über unseren gemeinsamen Freund Eric Burton für die 8 Kids, die er gemanagt hat. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Gerne. Aber du musst mir ein Studio organisieren.
Eins, was möglichst billig ist.
Möglichst billig, mit trashigen Leuten und einen absoluten Durchschnittssound. So.
Ja. Hab ich gesagt, okay, MC-Durchschnitt und DJ-Mittelmaß.
Ja, bin ich dabei, Digga. Push it to the Mittelmaß. Und so bin ich bei euch gelandet. Und also... Nee, erzähl's
genau, mal, was für Vorteile. Genau, und... ich kannte dich halt nur... Also ich habe zwei Sachen nicht zusammengebracht. Ich wusste nicht, dass Swiss und die anderen und Swiss, dass es quasi das Gleiche ist. Ich kannte einmal Swiss und die anderen vom Kiez, immer von den Postern, die damals noch beim Kaiserkeller hingen. Und dachte so, keine Ahnung, ist das jetzt so eine Rechtsrockkapelle? Weil ich habe am Anfang nicht gesehen, dass die S bei Swiss hinten, dass es eigentlich drei Sechsen sind mit dem S vorne und so. Sondern ich dachte so, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist schon wieder so eine Band, die irgendwie cool mit SS-Optik glänzt, Swiss und die anderen. Es klang dann aber sehr punkig. Ich habe dann recherchiert, habe gemerkt, okay, gut, irgendeine Punkkapelle, egal. Irgend so Gröl-Punk, dachte ich.
Gröl-Punk.
Hab ich abgestempelt. Ja, so schalala, wir saufen, so dachte ich, okay.
Hast du ja aber ganz schön scheiße informiert, mein Lieber.
Okay. Genau, ich hab mich schnell und scheiße informiert und habe mir gleich einen Vorurteil gemacht, da sind wir wieder. Und dann kannte ich dich aber... noch als, ich hab's schon mal gesagt, als Handtuch-Rapper von Agro Berlin und kannte halt ein paar Solo-Sachen von dir und halt das Buddy Ogün-Ding, was ich lustig fand. Aber dachte, okay, gut, dann kommt halt jetzt noch so einer, der redet halt so, der kann halt nicht ich sagen, sondern sagt halt ich mit SCH und so und labert halt so und ist halt so ein Typ, der ist halt ein bisschen hohl und kommt halt zu mir ins Studio und rappt ein bisschen. Und dann sitzt du da auf der Couch, bevor wir gearbeitet haben und dachte, fuck, ey, der Typ ist so smart so und der redet mich mit jedem Satz an die Wand und dachte, boah, das ist ein super Typ und da stellt sich vors Mikro und ich muss wirklich, da muss ich jetzt mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, du bist einer der Leute, die so ein unglaublich gutes Timing haben vor dem Mikrofon, so dieses Mikro-Timing, so das, was quasi zwischen den Beats, die du auszählen kannst, passiert, wenn du dich dann doppelst, dass eine Spur klingt wie die andere, wie genagelt, so als würdest du sie kopieren. Da dachte ich so, boah, das ist einfach Qualität und der Typ ist cool. Ich hoffe, mit dem mache ich noch was. Und deshalb bin ich dir dann ja auf den Sack gegangen und habe gesagt, ich will Swiss und die anderen produzieren.
Und das fand ich...
Aber ich hatte ein fucking Vorurteil am Anfang.
Ja, und das muss ich sagen, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Das ist ja, es geht mir aber oft so, ne? Also ich hatte ja mit so Punk, Rock und mit Metal sowieso nicht so viele, dass ich mich damit auskannte. Und ich war dann bei euch und dann hast du mir damals schon gesagt, so, ey, ich finde eure Sachen ganz cool. Ich glaube, da könnte man noch voll rausholen. Und dass du mir dann noch zwei, dreimal so auch nicht auf den Sack gegangen bist, aber so dran geblieben bist, das fand ich so geil, weißt du? Und dann haben wir auch diese Geschichte mit Ferris gemacht.
Das war quasi der Testballon, die
genau. Für die
Klapser-Geschichte.
Und genau. Also insofern hatte ich tatsächlich keine Vorurteile. Und
seht ihr, du bist halt der bessere Mensch, was soll ich
sagen? Nein, ich bin nicht, aber ich muss jetzt tatsächlich mal sagen, also ich natürlich habe ich Vorurteile, aber wenn ich mich so durch meine Freundeskreise und durch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mal so kurz klicke, ja, in meinem Kopf, ich habe wirklich Leute aus allen Schichten, aus allen Milieus, alle Bildungsgrade, jegliche sexuelle Orientierung und was auch immer. Und ich, also es gibt eine Sache, oder es gibt zwei, drei Sachen, die mich an Menschen einfach, die ich nicht mag. Das erste ist Geiz. Ich finde Menschen, die geizig sind, Geiz sagt mehr über dich, als du willst nur nicht teilen, sondern du siehst dich nicht als Teil einer Gemeinschaft. Dir ist nicht wichtig, dass die Gemeinschaft, weißt du, dass es allen gut geht. Du
Geiz ist auf jeden Fall nicht geil.
Nein, du packst dich, du stellst dich über andere und irgendwie kommst du dir sicher wichtiger vor. Und was ich nicht
mag... Das macht auch jede Freundschaft kaputt, ne?
Voll. Also, und was ich nicht mag, wenn Leute so nach unten treten und nach oben sich so anbiedern und buckeln. Also ich bin immer... Okay,
Entschuldigung.
Ja, nein, aber verstehst du? Also ich bin wirklich, du kannst jeden fragen und du weißt es ja selber auch. Egal, mit wem ich im Raum bin, mit wem ich im Raum war, ich bin immer zu jedem gleich. Weißt du? Und das erwarte ich auch von den Menschen. Ich mag es auch nicht, wenn Leute zu mir besonders nett sind und ich merke, die sind gerade nur so nett, weil ich der und der bin. Und dann kriege ich im nächsten Moment mit, wie die zu jemand anders, wo sie das Gefühl haben, nicht korrekt sein zu müssen, voll ekelhaft sind. Das tört mich
ab. Das ist schlimm, ne? Wenn man auf so einem Level ist, es klingt jetzt so völlig ekelhaft, der Satz, aber es ist ja so, wenn man auf so einem Level ist wie wir, dass man quasi in bestimmten Bereichen quasi so ein, sagen, ich hasse das Wort Star, aber du weißt, was ich meine, dass du auf einmal da angekommen bist und du merkst, wie dir Leute in den Hintern kriechen, die alles hinterher tragen und die anderen neben dir treten.
Ja.
Also quasi die halt in dem Club arbeiten und abräumen.
Voll.
Und die Gläser wegstellen. Ich denke mal so, fick dich, Alter. Und ich weiß halt, was das heißt. Ich habe selber in Clubs abgeräumt und hinter der Bar gestanden und ich habe dich gerade unterbrochen, sorry.
Nein, also,
das triggert mich tierisch.
Total, also ey, Bro, ich bin Pizza ausgefahren, ich habe im Lager gearbeitet, ich habe wirklich, ne, und ich kann nur sagen, wenn ich auch zurückdenke, meine, so, weißt du, mein ich habe an der Käse- und Wursttheke gearbeitet mit 16 bei Spar und weißt du, wie ekelhaft manchmal Leute da auch mit einem umgegangen sind, ne? Das war für mich auch immer nicht ganz leicht, weil ich da auch eine kurze Leitung habe und dann war ich auch echt, hat es oft auch sehr gekracht dann mit meinen Chefs oder so, weil halt so kannst du nicht reden und so weiter und so fort, aber manche Leute sind so ekelhaft zu dir, wenn sie denken, das kann ich ja machen ohne Probleme. Und sowas kann ich einfach nicht respektieren, weil du erkennst einen Menschen immer daran, wie er sich mit jemandem zu jemandem verhält, der zu dem man nicht nett sein muss. Und ich finde, weißt du, also bei mir ist egal, welchen Glauben du hast, mir ist egal, wen du liebst, mit wem du Sex hast, als was du gelesen werden willst und so weiter und so fort. Ich kann sogar auch in gewissen politischen Themen, können wir anderer Meinung sein. Verstehst du? Meine Absolut. Güte. Aber ich möchte wissen, dass ich, wenn ich mit dir sitze, mit einem netten, einfühlsamen Menschen zusammensitze, der mit dem ich gerne meine Sachen teile, der gerne mit mir seine Sachen teilt. Und also, ich habe solche Freunde. Also ich habe gerade in gewisse, also in Kreise Freundschaften, die, sag ich mal, in einer gewissen ausländischen Organisation verwickelt sind, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja. Und sobald wir darüber reden, gibt es Streit. Und das haben wir einfach über die Jahre gelernt, dass wir das nicht machen. Ich weiß, ich kann die nachts um 4 diese Person anrufen und sagen, Bro, ich brauche deine Hilfe hierbei. Und ich weiß, der wird am Start sein. So, und ja, das ist für mich immer irgendwie sehr, sehr wichtig. Und also die Leute, die auch einfach in Situationen da sind, die, wo es nicht populär ist, dir zu helfen. Verstehst du, was ich meine?
Das Ding ist, natürlich, ich verstehe genau, was du meinst. Und eine Sache mit dem, wo du sagst, dass man einfach bestimmte Sachen ausklammert. Ich habe zum Beispiel auch gerade dadurch, dass wir so viel international unterwegs sind, ne, habe ich teilweise einfach gelernt, dass du bestimmte kulturelle Sachen, also du kannst richtig dicke sein mit den Leuten und du kannst durch dick und dünn gehen. Du weißt, die Leute helfen dir aus der Patsche und du hilfst denen aus der Patsche. Aber du musst bestimmte Sachen ausklammern, weil du wirst nie mit denen auf einen grünen Zweig kommen. Das ist gerade bei den Amis. Ich habe viele Ami-Freunde und die sind halt im Kern teilweise einfach so verwurzelt in bestimmten Überzeugungen, religiös, politisch,
sehr Todesstrafe. Sehr ignorant sind sie auch, so, seien wir ehrlich.
Zum Teil sehr, sehr ich-bezogen oder auch durch unsere Touren in Russland, die wir jetzt, natürlich spielen wir jetzt nicht in Russland, also überhaupt gar keine Frage, aber damals.
Meinst du nicht, dass ihr auf Putins Geburtstag spielt irgendwie? Das hattest du doch so.
Das hab ich dir privat gesagt.
Ach so, das war jetzt.
Und das war nicht Geburtstag, sondern das war zum Sieg seiner Wahl.
Ach so, genau. ja, ey, sorry.
Nee, aber das ist zum Beispiel etwas, das ich gelernt habe, dass das Thema Homophobie, du mit Russen, von denen du denkst, die sind total offen, ja, musst du zum Teil nicht anschneiden. Ja, du kommst mit denen auf keinen grünen Zweig, obwohl du denkst, die sind halt mit allem cool, aber da sehen die das, die sind halt so aufgewachsen, die sind so geprägt und ich kann mit denen so lange diskutieren, wie ich will, die sind danach immer noch homophob. Aber mich hat gerade eine Sache nochmal, wo wir darüber gesprochen haben, über dieses nach unten treten, nach oben buckeln und so. Ich hatte jetzt ja das große Glück, tatsächlich mal auch über die Jahre welche von den ganz, ganz, ganz Großen kennenzulernen. Und die ganz Großen, habe ich festgestellt, sind entweder totale Wichser, und da will ich jetzt echt keine Namen nennen, weil ich wurde echt schon von diesem Meet-Your-Idols-Ding enttäuscht.
Hau mal jetzt einen raus. Ich hau dann auch einen Meet-Your-Idols-Enttäuschungsmoment raus. Hau du mal einen raus, aber was sind richtige Arschlöcher, wo es dir echt wehgetan hat?
Okay, pass auf. Gut, dann erzähle ich eine schlechte Sache und eine gute. Schlechte Sache war schon vor vielen Jahren. Aber es gibt eine, für mich waren das Superstars, eine Glamrock-Band aus Finnland, die heißt Hanoi Rocks, mit dem Sänger Michael Monroe. Es ist halt so richtig, richtig schöner Glamrock. Und ich habe damals mit meiner Band vor 20 Jahren, eine andere Band, durften wir die supporten. Und wir durften nicht mit denen im Backstage sein. Wir durften einfach nicht mit denen im Backstage sein. Und dann mussten wir aber durch, das war im Grünspan. Und Grünspan war für uns damals eine wirklich richtig große Halle. Mhm. Und du musst im Grünspan, um auf die Bühne zu kommen, musst du durch den Backstage durch. Und das durften wir dann nicht, wir mussten dann außen durchs Publikum. Und das war so ein Meet Your Idols Moment. Das war halt krass so, aber willst du erstmal einen Negativmoment erzählen, bevor ich zu den Geilen komme? Oder?
Nee, komm mal zu dem.
Ja, pass auf. Genau, wir waren jetzt zweimal, für die es nicht wissen, von den Swiss-Fans, wir waren zweimal mit Iron Maiden auf Tour. Einmal letztes Jahr, einmal vorletztes Jahr. Wir haben die supported in über 20 Ländern, so Fußballstadien, ne? So zwischen 20 und 60.000 Leute, so richtig, richtig oberkrass. Und die haben uns eingeladen. Und wir haben hier die bescheidensten und nettesten und coolsten Typen kennengelernt. Die sind alle, der Jüngste ist jetzt 65, der Älteste 71, die Band gibt es fast seit 50 Jahren und die haben einfach alles erreicht und trotzdem sind die einfach richtig, richtig, richtig cool. Und ich bin jetzt neulich gerade über ein Interview gestolpert, das wurde mir zugeschickt von unserer Plattenfirma. Da war Bruce Dickinson, also der Sänger von Iron Maiden, im Interview beim WDR. Thomas Steinberg als Interviewer. Vielen Dank, Thomas, für diese Aufnahme. Und ich musste jetzt mal kurz vorspielen, was er über uns sagt. Und da geht mir das Herz auf. Ich glaube, ich muss das 100 Mal hören, weil ich so Gänsehaut dabei bekomme. Pass auf, ich spiel's mal vor.
Yeah, no, they're nice people. And, you know, I mean, I was really, you know, they came on tour and, you know, they were great. And I think Steve really liked the band. And I had no idea they were Germany's entry for Eurovision. So I was completely shocked. When I saw them on TV, I went, who are these guys? This is Lord of the Lost. Why are they dressed in that weird way? You know, you know. But no, they're a good band, you know, and everything. I mean, it's just obviously on the day Eurovision was not their day, you know, but that's, you know, who cares about you? Who cares about Eurovision? I don't.
Hey, der klingt so wahr. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben. Superstar sein und ein Star sein hat nichts mit Berühmtsein zu tun. Ne? Also nee. Ich kenne, du kennst diese Leute bei uns im Viertel, man hat sie über die Jahre kennengelernt, Leute, die einfach in einem Kreis von Menschen, der sie kennt, Superstars sind. Ne? So, also ja. Dann wird ja zum Beispiel immer, ja, oh, der Typ ist auf der Straße Legende oder so, aber es gibt sie wirklich. Einfach diese Typen und diese Frauen, die einfach so eine Aura haben und so einen Impact auf ihren Kreis von Menschen, die müssen nicht berühmt sein, die sind auch nicht reich und die sind auch nicht erfolgreich, aber jeder hört zu, wenn die reden und jeder liebt sie und der klingt für mich auch so, verstehst du? Ein Superstar, weil er auch einfach als Mensch ein Superstar ist und ich finde einfach, wenn Menschen kacke sind, dann macht sie der Erfolg einfach auch noch beschissener, so. Weißt du?
Also ja, und das ist halt, du hast so einen Typ, also man hat Bruce, ich muss da noch ein, zwei Anekdoten zu erzählen, man hat Bruce nie wirklich viel gesehen, weil der ist halt, der kommt relativ kurz vor der Show, Soundcheck macht jemand für ihn, da hat er natürlich auch keinen Bock mehr drauf nach so vielen Jahren und der macht tagsüber, hat da Interviews, dann macht er noch Ansprachen zum Motivationstraining, der Typ hat eine Fluggesellschaft für Frachtflüge, der ist Pilot, der hat das eigene Iron Maiden Flugzeug, also so ein Jumbojet, was die jahrelang hatten, geflogen. Der Typ war Fechter auf Olympianiveau und so weiter. Also so ein Typ. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe auf der ersten Tour, da hat er versucht, Backstage eine Tür zu reparieren. Und da denkst du so, okay, ich bin vorbeigelaufen, meinte so, hey, by the way, I'm Chris from Lord of Lost. Er so, hey, yeah, fella, good to see you, have a great show, I'm Bruce. And yeah. Ich so, yeah, yeah, I know who you are. Also, yeah, well, I gotta repair this fucking door. Und weißt du, der Typ ist Bruce Dickinson. Wenn der eine neue Tür will, dann muss er nur pfeifen, dann häkeln dem 5 Leute eine Tür. Das zweite Mal war ein paar Wochen später, da waren wir im Catering-Bereich und Catering ist immer eher selten anzutreffen. Und dann kam da rein, die Kaffeemaschine ging nicht und hat er versucht, irgendwie die auseinanderzunehmen und zu reparieren. Und weißt du, so ein Typ, einfach ein Typ, der anpackt. Und um das Thema kurz abzuschließen, diese ganze Iron Maiden-Geschichte, das ist ein Family-Business. So, sein Sohn war auf der Bühne irgendwie im Stage-Management und der Sohn von, die Tochter von Steve, dem Bassisten und Bandgründer, hat im Büro gearbeitet, in der Produktion und die haben eine Crew, wo die Leute teilweise seit 30 Jahren arbeiten und ich bin so dankbar, das erlebt zu haben und wirkliche Vorbilder kennengelernt zu haben. Mhm. Gar nicht unbedingt musikalisch, sondern einfach zu wissen, du kannst auch nach da oben kommen, ohne der totale Wichser zu sein. Das ist inspirierend.
Ja, ja,
so, aber jetzt will ich von dir die Never Meet Your Idols Geschichte hören.
Oh, ich habe einige richtige Kackbands. Also was ich tatsächlich grundsätzlich mir oft passiert, ist auf Festivals, wo du spielst und dann Bands siehst im Backstage, die ein paar geile Songs haben, die du cool findest, die du geil findest.
Revolverheld.
Zum Beispiel. Und du merkst, was das für graue Mäuse sind. Ne? Also, ne, wir als Truppe, denke ich dann immer, wir sind natürlich auch sehr laut und sehr viele und so. Und dann fallen immer sehr auf, ne, auf diesen Festivals. Und dann denkt man manchmal so, boah, Alter, ihr seid einfach richtig graue Mäuse. Was für eine Enttäuschung. Und dann gibt es aber zum Beispiel, erinnere ich mich an ein Ding, wir waren mal ganz am Anfang bei Zirkus Halligalli. Und da haben,
stimmt.
Und da haben Blur
gespielt. Hast du mal erzählt.
Und da haben Blur gespielt. Ja. Ey, Blur, ja. Und die waren so kacke. Die waren so, einfach so, die hatten gar keinen Bock auf so, die saßen im Backstage, haben so Buch gelesen. Und irgendwie, es war so sehr, man hatte einfach nicht das Gefühl von warmherzigen Menschen. Weißt du, was ich meine? Und klar, man kann nicht immer, man kann nicht immer nett sein, man kennt das selber, man hat einen schlechten Tag und denkt am Ende des Tages manchmal, boah, ey, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen korrekter, als der noch ein Foto machen wollte und ich meinte, ey, Bro, nein, Mann, kein Bock, ich gehe. Das war irgendwie nicht so cool, weißt du, so dumm, so, das ärgert einen dann, weil man denkt so, ey, weißt du, jeder Mensch, der einen feiert, so, man nimmt sich eigentlich gerne die Zeit und man macht gerne ein Foto, weil es auch etwas Schönes ist, weißt du, wenn Leute...
Darf ich da ganz kurz einklinken? Ich war, genau dieses Ding, man kann auch als Star super höflich sagen, dass es gerade nicht geht. Ich war 2018 oder 19 auf einem Nine Inch Nails Konzert in der Zitadelle Spandau in Berlin. Und da war der Sänger von Behemoth. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen so Black Metal.
Ja, der Name.
Musikalisch kann ich mir das gar nicht so reinziehen, aber der Typ ist eine tierische Inspiration. So, der macht viel Sport, der hat Krebs besiegt, der ist so ein Macher, der tausend Sachen macht. Und sein Instagram ist halt super inspirierend. So ein Typ, der dich so gefangen nimmt.
So Macher-Mindset,
genau.
Ne?
Das, genau, was du ja genau, jemand, der mich, genau, jemand, der mich super inspiriert hat. Und ich habe ihn da erkannt. Und bin zu dem hin und meinte, ey, du bist doch Nergal, kann ich ein Foto mit dir machen? Und da meinte er, Bro, tut mir total leid, ich bin heute hier privat in einer Verabredung. Das wäre total cool, wenn du verstehst, dass wir es heute nicht machen. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, verspreche ich dir, wir machen das. Ich so, okay, alles klar. Vorletztes Jahr im Sommer haben wir auf einem Festival ein fettes Open Air in Frankreich an der Atlantikküste gespielt. Behemoth zur gleichen Zeit auf der einen Bühne wie wir auf der anderen Bühne, spät abends. Wir haben Make-up gemacht, die haben Make-up gemacht. Gleiches Shuttle zur Bühne. Ich so vorm Shuttle, Nergal, ich bin übrigens Chris. Er so, yeah, I know from Lord of Lost. Ich so, yeah, wir haben uns schon mal gesehen. Damals beim Nine Inch Nails Konzert in Berlin. Er so, und du hast nach einem Foto gefragt. Und ich hab dir gesagt, wir machen das später. Ich so, daran erinnerst du dich? Er so, natürlich. Und dann haben wir das Foto gemacht.
Geil.
So, okay. Also das nur mal kurz so zwischendrin. Sorry,
ja, aber, voll. Ja. Nein, das meine ich. Ne? Also ich, es gibt einfach, es gibt geile Menschen und es gibt nicht geile Menschen. Ne? Und wenn geile Menschen erfolgreich sind, dann machen sie das zu etwas noch Besseren und es holt aus ihnen meistens was noch Besseres raus und macht sie noch schöner und noch netter und dann gibt es Menschen, die einfach Kackvögel sind und die macht der Erfolg meistens noch kackvögeliger, so, weißt du? Und das ist einfach schön. So. Und keine Ahnung, ich, wenn ich so denke, was wir zum Teil auch gemacht haben für Aktionen, so, das ist so unstar-like, verstehst du? Und ich fahre ja ab und zu mit meiner Tochter zum Beispiel mit der Fähre nach Finkenwerder. Dann hole ich sie ab, da gibt es Samstag immer einen Markt und dann essen wir, isst sie da eine Wurst und wir kaufen ein paar Äpfel aus dem alten Land und dann fahren wir wieder zurück und dann hat man so den Morgen ein bisschen so rumgekriegt. Und dann waren da letztens so zwei Jungs und so, Bro, das ist so atzenmäßige Typen, weißt du? Und ich gehe vorbei, die grüßen, ich grüße zurück. Und dann kommen die, sind wir Äpfel gerne ausgestiegen, die auch. Und dann so, ey, Digi, du bist doch Swiss, ne? Und ich so, ja. Und er so, krass, dass du mit der Fähre hier einfach fährst.
Und ich mit so, einem Helikopter.
Ja, und ich so, wieso ist denn das krass? Und dann er so, ja, hätte ich nicht erwartet, dass du das einfach so machst. Und ich denk so, doch, Bro, ich mach einfach alles, ne? Ich fahr S-Bahn, ich fahr Bahn, ich latsch rum. Es ist so, ist natürlich auch das Privileg, das man hat, dass man jetzt nicht irgendwie so ein Rapstar ist, weißt du, der lauter kleine Kiddies an der Backe hat, egal wo er irgendwie sich mal ein Brötchen kauft.
Aber, das ist wie Keanu Reeves, der auch immer noch in New York mit der U-Bahn fährt.
Ja, und ich muss sagen, so, ich, ne, also, die Leute sind manchmal so irritiert davon, wie normal man lebt, so, weißt du? Also ich denke dann auch immer so, ja, wie soll ich denn leben? Was denkt ihr denn? Ja. Es ist so, ja, Bro, ich gehe morgens genauso wie du scheißen, glaub mir mal, ich habe einen schlechten Tag ab und zu, ich bin...
Nur ist meine Toilette aus Gold.
Ja, also weißt du, was ich meine? Bei mir gibt es Abzapfhähne, die mit Rosenwasser direkt abzapfen. So. Ich denke immer so, Mann, das ist doch einfach, das ist doch alles nicht, worauf es ankommt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn Leute dann einfach nur nett sind, weil du irgendwie Geld hast oder weil du erfolgreich bist oder was auch immer, ey, dann haben die sich bei mir schon disqualifiziert. Und deswegen liebe ich...
Aber hast du mal, wo dir es vielleicht hinterher aufgefallen ist, weil du schlechte Laune hattest, einen schlechten Tag, irgendwas, jemand hat dich nach einem Foto gefragt oder auch nach einem Autogramm, und du hast scheiße reagiert, obwohl du es nicht wolltest, einfach weil es nicht dein Tag war. Und du hast hinterher gedacht, scheiße, ich hätte mir gewünscht, anders zu sein.
Also ich bin grundsätzlich eigentlich immer, wenn du mich korrekt fragst, mache ich immer ein Foto. Weißt du, ich sehe zwar jedes Mal richtig scheiße aus und es nervt mich immer. Ich denke so, boah. Und was ich aber nicht so gerne mag und was ich in letzter Zeit auch, was ich mir nicht mehr gebe, ist so, ne, hast du manchmal diese Punkers, die dann so, jetzt komm mal her, wir machen jetzt auch nochmal ein Foto hier zusammen.
Also ja, dieses, dass du denen gehörst.
So, genau. Die sind für dich 3 Stunden hergefahren und wir waren schon bei 6 Konzerten und wir kaufen auch immer Merch und ich denke so, ja, Bro, und trotzdem bin ich nicht eure Nutte, Alter, weißt du? Und wenn du irgendwie mit mir ein Foto machen willst, dann kannst du mich wie ein Mensch fragen und nicht wie irgendwie ein Esel, den du herbeirufst, so weil du Konzerttickets gekauft hast. Dann komm bitte nicht mehr, verstehst du? Und das sind so ein bisschen Sachen, die mag ich nicht. Und da reagiere ich, da habe ich letztes Mal dann so, ist mir das passiert, war ich auch ein bisschen unwirsch, so, weißt du? Die waren dann... Das waren Bekannte von einem Bekannten von mir. Dann hat man am Ende auch gedacht, scheiß drauf. Man ist so, weißt du, ich wollte meinem Kollegen gegenüber dann auch nicht unhöflich sein.
Aber man ist trotzdem einfach nur ein Mensch. Weil in dem Moment, da bist du beim Thema Entmenschlichen. Entmenschlicht der dich
auch. Genau.
Weil er macht dich zu seinem Star, zu seinem Eigentum. Und da sind wir bei diesem, es ist ein Filter, der nur in die eine Richtung geht. Du bist denen viel näher als die dir, weil du als Sänger, der auch spricht, sprichst ja zu denen und du sprichst ja auch zu deren Herzen. Die haben das Gefühl, du bist denen ganz nah, weil du berührst die seit Jahren.
Ja, ja.
Es ist deshalb, eine Sendung in eine Richtung. Teilweise, ja, genau. Man kann denen das teilweise nicht vorwerfen, aber trotzdem nervt das. Und man kann manchmal nicht anders, als dann auch nur Mensch eben zu sein und die Grenzen aufzuzeigen. Ich weiß.
Ja,
es ist mir geht mir das so, wenn ich hab kein Problem, egal wo ich angesprochen werde. Und obwohl ich eine Möglichkeit gefunden habe, auch mal höflich Nein zu sagen, wie durch Nergal erfahren bei dem Nine Inch Nails Konzert, aber egal wo, ich kann immer angesprochen werden, es sei denn, ich bin jetzt, keine Ahnung, bin mit meinem Sohn unterwegs oder ich sitze beim Essen in einem Restaurant oder ich stehe beim Pinkeln gerade und habe gerade meinen Schwanz in der Hand, wenn dann einer sich neben mich stellt und sagt, kannst du mir ein Autogramm geben, dann drehe ich mich
aber halt mal kurz.
Nee, dann drehe ich mich das nächste Mal einfach nach rechts oder links, wo er steht und sag hier. So. Ja. Aber ansonsten, ja, das sind so Momente, da passt mir das nicht.
Ja, ich mache sogar, auch wenn du zu mir kommst, ich bin mit meiner Tochter und jemand fragt, ey, Entschuldigung, ich will nicht unhöflich sein, meinst du, wir könnten kurz ein Foto machen? Sogar dann bin ich so, ja, okay, lass uns schnell machen. Aber es ist einfach, ja, wie bei allem, die Art und Weise. Behandle mich doch wie ein Mensch.
Und behandle dich so, behandle andere so, wie du selber das
cool findest,
auch als Privatperson.
Ja,
so, du bist ja nicht, nur weil du ein bisschen berühmt bist oder ich, heißt das ja nicht, dass wir nicht genauso Gefühle haben wie jede andere Privatperson auch. So.
Ja, und das ist genau wie im Internet. Ne? Also, boah, ich sehe, haben wir jetzt die Stunde schon voll?
Nö, so ein bisschen, ja, 2-3 Minuten, 5 Minuten,
komm, also mach easy. Verstehst du, es ist ja im Internet genau das Gleiche. Ne? Also gerade wir, die ja, Bro, manche Leute haben ja irgendwie nur uns als Thema und es gibt immer etwas, was wir falsch machen und was denen nicht gefällt. Ja, und klar. Ich denke immer, guck mal, wie ihr euch gerade hier als Rudel auf uns stürzt, was ihr für Sachen erzählt, was ihr für Beleidigungen einfach über eure Lippen kommen lasst und wie ihr mit uns umgeht. Guck mal, wir sind gestandene Männer. Verstehst du? Ich habe in meinem Leben schon ganz andere Stresssituationen ausgehalten als das. Ja, ich sitze da mit Ruhepuls und lese mir es durch und habe vielleicht mal Lust, irgendjemanden zu schlagen, aber ich zerbreche da nicht. Aber das machen die auch einfach mit sensiblen, jungen Personen, gehen die so um und dann wundern sich alle am Ende des Tages, wenn irgendwelche Menschen sich das Leben nehmen, weil sie damit nicht klarkommen. Und da denke ich halt immer so, der Mensch im Rudel ist eh ekelhaft. Und der Mensch im Rudel, weil er das Gefühl hat, oh, die Person ist bekannt, ne, da können wir jetzt alle mal reintreten, weil das official quasi ist, ne, der hat einen Fehler gemacht.
Dieses Drachenlord-Phänomen, ne?
Genau, so, ne, und es ist ja, es ist so, hey, wir haben jemanden gefunden, der hat einen Fehler gemacht und den können wir jetzt mit der Mistgabel durchs digitale Dorf treiben, so, und drauf treten, bis nichts mehr geht. Und ich denke halt immer, auch bei diesen Menschen, sind wir wieder da, guck mal, wie kannst du dich so gehen lassen? Wie kannst du dich so vom Menschsein entfernen? Wie kannst du dich selber so entmenschlichen? Wie kannst du mich so entmenschlichen? Verstehst du?
Ja.
So, am Ende des Tages bin ich auch ein Lebewesen. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich mache Sachen falsch, ich bin mal traurig, bin mal glücklich. Und du kannst, es hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht Kritik üben sollst. Aber du kannst doch einen menschlichen Weg finden, um damit an mich ranzutreten. Und daran merkst du, dass halt viele Leute gerade heutzutage, weil sie so frustriert sind, einfach nur eine Projektionsfläche brauchen, einen Mülleimer, den sie mit ihrem Müll, den sie nicht loswerden, einfach einmal zuscheißen können. Und das ist so infam und das ist so widerlich, ne? Und ich bin auch mittlerweile echt an dem Punkt, Bro, ich antworte keinem von denen mehr. Also ich rede nicht mehr mit denen. So, ich rede einfach.
Nee, bei sowas nicht. Es sei denn, es ist manchmal einfach zu unterhaltsam. Ich kann mich manchmal nicht zurückhalten, weil manchmal Internet-Hass auch so unterhaltsam ist, dass ich es aus eigenem Voyeurismus heraus tue, aber ja, ich antworte nicht ernsthaft.
Ich mache es gar nicht mehr, Digi. Ich gebe es mir nicht mehr, weil es ist einfach, es ist, Trolle soll man nicht füttern. Und ich merke, dass es natürlich auch trotz alledem, was mit meinen Energien macht, mit so negativen Menschen. Und weißt du, man hat ja seine Leute um sich rum im Optimalfall, sein Kreis von Menschen. Und ich habe sehr kritische Menschen auch um mich rum, weißt du? Also die auf keinen Fall bei allem, was ich mache, so, wow, super, du hast gekackt, oh toll, das riecht voll gut. Und weißt du, sondern Leute, wo ich manchmal das Gefühl habe, zum Beispiel Marin, wenn ich manchmal Marin Sachen zeige und so, habe ich das Gefühl so, boah, Bro, du bist aber gerade arg kritisch, Alter, so, weißt du? Und im Nachhinein ist es aber cool, weil wir diskutieren und mal kommen wir zu einem Konsens, mal nicht, aber wir diskutieren auf einer anständigen Ebene und seine Meinung ist mir wichtig. So, weißt du, genauso wie Pats Meinung mir wichtig ist zu Dingen. Und dann rede ich, habe ich mit diesen Menschen geredet und dann habe ich am Ende so, komme ich zu einem Urteil. Aber weil mir irgendjemand im Internet sagt, das, keine Ahnung, das ist jetzt mit unserem neuen Song auch wieder so, ne? Es ist so ein Song über eine.
Sie liebt einen anderen?
Genau, gewalttätige Beziehung, die vielleicht mit einem Mord endet. Ey, und die Leute schreiben darauf, als hätte ich irgendwie Femizide befeuert. Und ich denke,
nee, Leute, das Ding ist, die gehen halt davon aus, es muss alles autobiografisch sein.
Du kannst und nicht warum seid ihr alle so sensibel? Weißt du, Dave Chappelle hat das, glaube ich, letztens auch in seinem Dings. Why are you all so sensitive? Digga, und besonders mit so Sachen, die euch gar nicht betreffen. Und am Ende des Tages, Leute, sind wir Künstler und wir haben als allererstes mal das Recht darauf, Kunst zu machen. Und Kunst muss sich in verschiedene Situationen begeben dürfen. Sie muss an Kanten surfen dürfen. Sie muss schwierige Themen bearbeiten können. Und sie muss Perspektiven einnehmen, die vielleicht unbequem sind. Aber dafür ist die Kunst da. Und die Leute
tun aber das ist doch interessant, dass keine Ahnung, der Regisseur von einem Horrorfilm, da wird nicht davon ausgegangen, dass der ein Massenmörder oder ein Serienmörder ist, aber als Musiker, wenn du über etwas singst, kannst du nicht einfach Bilder zeichnen oder Geschichten erzählen, sondern es muss zweifellos ein Spiegel deiner Seele sein.
Genau, und es geht auch immer gleich darum, dafür jemanden zu verurteilen. Verstehst du? Und zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du das machst. Wie kannst du? Und ich denke so, Leute, die Kunstfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich finde, wir sollten alle erstmal dazu kommen, dass wir uns erstmal wirklich mit den Songs auseinandersetzen. Und also verstehst du, in der Schule hat man Textinterpretation. Ne?
Ja, so, nicht alle.
Nein, also genau, aber im Optimalfall hat man Textinterpretation und überlegt sich, was ist eigentlich die Lesart eines Textes. Und Kunst, die einfach nur langweilig Sachverhalte runterplappert. Also verstehst du? Du kannst ja den Song über Gewalt in einer Beziehung so machen, dass du sagst, und das ist falsch und dieses und jenes. Und es ist einfach nur langweilig. Oder du kannst
oder du zeichnest halt ein Bild aus der Ego-Perspektive.
Genau, du machst diese Situation auf und lässt den Hörer rastlos und ratlos damit zurück und bringt.
Ich möchte an der Stelle ganz kurz mal zwei Songs, wo wir über auch den Internet-Hass gerade noch kurz geredet haben, zwei Songs den Leuten mal ans Herz legen. Einmal, deine Fans werden ihn kennen, dein Solo-Song In der Tiefe. Ja. Oder ist es In den Tiefen?
In der Tiefe, oder genau.
In der Tiefe. Genau, den ich auch übrigens produziert habe. Genau, einer der wenigen Rap-Songs von dir. Aber ich möchte den Lord of Lost-Song-Fans mal ins Herz legen. Checkt mal von Swiss In der Tiefe. Das ist ein circa 10-minütiger Horrorfilm für die Ohren, der ist extrem interessant ist. Und für die Swiss-Fans, die es nicht kennen, wir haben mit Lord of Lost einen Song gemacht, der heißt Leave Your Hate in the Comments.
Ja.
Weil wir da, und auch mit dem schlechtesten, geschmacklosesten Video mit Absicht, was wir dazu gedreht
sehr
haben.
Weil
wir
Song dachten,
diese Leute, die die ganze Zeit im Internet haten, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Wir dachten, wir geben denen eine extra Bühne, machen extra ein Musikvideo und einen Song, wo quasi deren Bühne eigentlich das Kommentarfeld unter diesem Video ist. Und witziger Querlink hier ist auch, dass mein Sohn Mika so ein Fuck all y'all so richtig 90er-mäßig, Rap-mäßig geschrien hat, was Wizzy wiederum das Sample gescratcht hat und so Vinyl Cuts gemacht hat, die auch in dem Song sind. Also da haben wir auch wieder den Link zwischen Swiss und Lord of Lost. Also ja. Leave your hate in the comments, Lord of Lost und das, In der Tiefe Swiss. Ich pack das nochmal in die Stories für euch zum Checken.
Das muss man echt sagen, ne? Also unsere Gangs sind schon sehr connected miteinander und das ist auch etwas sehr Schönes. Und ich glaube, zum Abschluss muss man auch einfach nochmal sagen, um jetzt auch ein bisschen gehässig das mal zu beenden, all diese Leute müssen sich bewusst sein, dass wir in ihren Köpfen wohnen und keine Miete zahlen und dass am Ende des Tages es immer leicht ist, an anderen Leuten rumzumeckern und rumzunörgeln. Schwierig ist es, selber etwas auf die Beine zu stellen und sich selber dem auszusetzen. Ne?
Genau, try to walk in my shoes,
ja,
Alter.
So. Und das denke ich halt manchmal so, wenn Leute so gewisse Sachen sagen und erzählen und Ansprüche haben, denke ich so, Bro, geh mal einen Tag in meinen Schuhen. Und ich bin sehr gespannt, wie du damit umgehst. Und müssen sie auch nicht,
das war,
ist ja auch okay. Wir lassen
immer meine Antwort. Sorry, ja?
Ja, wir lassen uns das auch natürlich fürstlich bezahlen, ne? Dass wir an diesem Punkt sind. So. Aber am Ende des Tages, ja, also Menschsein macht einfach aus, dass man, egal wo und auch wenn es das Internet ist und man das Gefühl hat, nicht dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden zu können, dass man Mensch bleibt, dass man anständig
bleibt. Ich werde zwei ganz fiese Teaser jetzt machen, Sachen, die ich eigentlich erzählen wollte, aber ich erzähle die das nächste Mal. Und zwar zum einen habe ich mit Mika rausgefunden, dass es total interessant ist, wenn man Eminem-Texte, die sowieso viel zu schnell gerappt sind und aus den sehr kurzsilbigen englischen Worten bestehen, wenn man sich die versucht aufs Deutsche zu übersetzen und dann in der gleichen Geschwindigkeit zu rappen. Das werde ich das nächste Mal dir vormachen.
Sehr
und
cool.
Vielleicht machst du es dann besser als ich nach. Und ich wollte etwas erzählen, das habe ich noch nie erzählt, wo wir beim Thema irgendwelche Stars treffen sind. Ich bin vor langer Zeit, da war Lord of Lost noch nicht mal flüssig, bei einem Festival mit Johannes Strate von Revolverheld körperlich aneinander geraten. Und er wird sich daran nicht erinnern. Und ich erzähle jetzt nicht wie und wann, weil das gibt's erst in Folge 6.
Oh, Dicker! lass mal die Aufnahmen stoppen. Da bin ich jetzt, also du bist mit Johannes, du hast hier mit Johannes Strate gebeult. Oh, Bro.
Ich würde jetzt nicht sagen,
das ist ganz schön Gangster, aber okay.
Ich erzähle das nächste Mal.
Ey, Chris,
ich
hoffe, meine Aufnahme ist gut geworden. Ich werde sie dir rüber.
Ja, schick rüber. Ich schneide das noch heute Nacht.
Ansonsten.
Dann kann ich morgen auf die Piste.
Leute, seid nett zueinander und habt Respekt voreinander. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Und Chris, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und Bro.
Danke.
Ich küsse dich.
Und wir hören uns in zwei Wochen. Ich bin dann in Paris, glaube ich, oder so. Und du in Hamburg noch?
Ja, wahrscheinlich bin ich noch in Hamburg. Ich weiß nicht. Okay, vielleicht fliege ich einfach irgendwo hin, um auch flexen zu können.
Bis später.
Bis dann. Ciao.